Ja, herzlich willkommen zum Junger DBSH Podcast. Ich bin Clara, bin 20 Jahre alt, wohne in Chemnitz und studiere aktuell im vierten Semester Soziale Arbeit, bin also gerade in meinem Praxissemester. Ich bin seit November 2022 ins Leitungsteam des Jungen DBSH gewählt worden und zuständig für audiovisuelle Medien, demnach auch für den Jungen DBSH Podcast. Heute habe ich Max eingeladen. Max wohnt in Köln, ist staatlich anerkannter Sozialarbeiter und Sozialpädagoge, hat seinen Masterabschluss in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit auch schon gearbeitet und ist nebenberuflich selbstständig, worauf wir später nochmal eingehen werden. Max, was sind denn deine Berührungspunkte mit den jungen DBSH?
Ja, Clara, erstmal vielen Dank für die Einladung. Tatsächlich hatte ich so meine Berührungspunkte mit dem DBSH und jungem DBSH so im Rahmen des Studiums. Also der junge DBSH hat ganz viel Öffentlichkeitsarbeit bei uns an den Hochschulen zum Beispiel gemacht. Und ich persönlich finde gerade Interessensvertretung in der sozialen Arbeit enorm wichtig. Und ja, danke dir für die Einladung und ich glaube und hoffe, dass es einige Menschen, die gerade vielleicht in der Ausbildung der sozialen Arbeit sind, interessiert an der heutigen Folge sind und freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, schön, dass du da bist. Der junge DBSH zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass er eine tariffähige Gewerkschaft ist, was natürlich auch nicht unwesentlich ist für angehende SozialarbeiterInnen, sowie eben für Menschen, die bereits in der sozialen Arbeit tätig sind. Aber wieso haben wir uns eigentlich vorgenommen, den Podcast zu drehen? Die heutige Folge soll aus insgesamt 3 Teilen bestehen. In dem ersten Teil soll es vor allem um den Austausch über Biografisches von Max gehen. Im zweiten Teil über die aktuelle berufliche Tätigkeit von Max, über das Dozentsein, vor allem auch im Bereich der sozialen Arbeit und dem Alltag sozusagen aus der Hochschullehre. Und im dritten Teil geht es dann nochmal um das selbstgeschriebene Buch, der Rainbow-Ansatz, ein psychologisches Modell zur Selbstreflexion von Max. Also vielleicht zu deinem biografischen Max. Warum wolltest du damals soziale Arbeit studieren und was waren deine Ziele?
Ich habe damals 2011 angefangen, soziale Arbeit zu studieren, hier auch in Köln und ursprünglich mit der Intention, tatsächlich im Jugendamt zu arbeiten. Ich lache aus dem Grund, weil ich damals relativ schnell gemerkt habe, dass das doch nicht so der Bereich war, der mir vorschwebt, weil sich die Praxis dann doch als anders bewährt hat, als sozusagen das, was ich mir in meinem Kopf vorgestellt hatte. Und in meinem Studium war es so, dass ich im ersten Semester ein Seminar zum Thema gendersensible Beratung hatte und das für mich sehr bereichernd war. Also ich habe da sehr viele neue Impulse mitgenommen und gerade zum Bereich Beratung, aber auch nochmal zum Thema Gender. Und das finde ich total spannend, weil damals 2011 war das einfach noch ein Thema, was sehr stark so im Hochschulkontext war. Und mittlerweile gibt es gesellschaftlich ja auch sehr viele emotionale Debatten zur Gender-Thematik. Also ich finde, das ist nochmal so ein gutes Beispiel, wie sozusagen Dinge sich vom Hochschulkontext aus in die Gesellschaft hineinziehen über Jahre hinweg. Und genau, meine Ziele des Studiums waren dann so im Laufe der Zeit hauptsächlich so der Fokus der Psychologie, also mich darauf zu konzentrieren als Schwerpunktdisziplin. Und was mich an der sozialen Arbeit damals halt schon immer gereizt hat, war, dass es so ein vielfältiges Studium ist, mit dem man einfach in so vielen verschiedenen Bereichen arbeiten kann. Und genau, das war so der Grund, weshalb ich damals angefangen habe, soziale Arbeit zu studieren.
Ja, du bist jetzt schon ein bisschen auf die Inhalte auch eingegangen und auf das, wo du sagen würdest, da lagen irgendwie auch Schwerpunkte und Interessen von dir. Aber kannst du nochmal rauskristallisieren, was hat dich besonders interessiert und was waren auch konkret deine Schwerpunkte?
Also meine Schwerpunkte waren, wie gesagt, vor allem so der psychologisch-pädagogische Bereich und halt alles rund um das Thema Beratung. Also Beratung war damals und ist bis heute so das Thema, was mich mit am meisten interessiert und vor allem auch begeistert. Aber auch so Themen wie Gender und Diversity sozusagen, die ich immer total spannend fand im Studium. Und was ich, wie gesagt, super bereichernd fand, war die Vielfalt, die wir im Studium hatten. Also wirklich verschiedene Bezugsdisziplinen von Philosophie und Pädagogik über Rechts- und Wirtschaftswissenschaften hin bis zu soziale Arbeit, Theorien. Also das, ja, war so das, was mich immer sehr begeistert und interessiert hat. Und der Schwerpunkt in meinem Master war auch Beratung und Sozialrecht, wobei für mich der Fokus da vor allem auf der Beratung lag. Also das Recht war auch nett und spannend, aber mein Fokus war, wie gesagt, eher die Beratung.
Du hast ja gerade schon angeteasert, dass du den Master auch in der sozialen Arbeit gemacht hast. Was waren da deine Beweggründe für eben dieses Masterstudium und würdest du das empfehlen?
Grundsätzlich, glaube ich, muss man sich dabei immer so die Frage stellen, warum möchte ich einen Master machen und warum würde ich einen Master machen wollen? Der finanzielle Anreiz sollte meiner Ansicht nach nicht so der ausschlaggebende Grund sein, weil man von einem Master de facto in der Praxis noch nicht so viel merkt, ja? Also, vielleicht kennst du das auch, bei manchen Stellenangeboten ist es so, dass da geschrieben wird Bachelor oder Master Soziale Arbeit und faktisch ist die Eingruppierung in Gehaltsstufen gleich. Ja, also der Wunsch, mehr verdienen zu wollen, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, einen Master zu machen. Was für mich persönlich die Vorteile eines Masters sind und auch so meine Gründe waren, waren zum einen, dass ich damit die Möglichkeit zu einer Promotion habe, ja, also unabhängig davon, ob ich das tue oder nicht, die Möglichkeit zumindest zu haben. Dann natürlich auch die Möglichkeit, in die Lehre zu gehen, also sprich an Hochschulen zum Beispiel zu unterrichten, weil man damit im Master einfach auch nochmal bessere Chancen hat. Und was für mich halt wirklich so die zwei Hauptfaktoren waren, waren nochmal einfach meine eigenen Kompetenzen zu schärfen, zu vertiefen, da nochmal ein gewisses Expertinnentum aufzubauen und ganz pragmatisch, weil ich nach dem Bachelor mich noch nicht so ganz bereit dafür gefühlt habe. Ja, also ich habe irgendwie in meinem Bachelor viel gelernt, aber dachte mir, mir fehlt noch was, um in die Praxis starten zu können. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich häufig bei meinen Studierenden heute erlebe, dass die sagen, ey, irgendwie so ein Bachelorstudium reicht mir noch nicht, ich möchte da gerne noch mehr. Gleichzeitig, und ich finde, das spielt auch damit rein bei der Entscheidung, ob man einen Master macht oder nicht, sind zum Beispiel die Zugangsvoraussetzungen und dass es einfach nur eine begrenzte Teilnehmerinnenzahl gibt. Also bei mir damals gab es halt zum Beispiel im Master 30 Plätze. Ja, wir mussten eine Einstiegsklausur schreiben und ein Bewerbungsschreiben führen und eben die Note des Bachelorzeugnis und da wurden halt dann die besten in Anführungszeichen 30 genommen und das finde ich halt auch schwierig im Sinne von dem Gedanken, dass Bildung eigentlich für jeden zugänglich sein sollte, dass da einfach ja diese Zugangsvoraussetzungen da sind. Worüber man sich auch bewusst sein sollte, ist, dass so ein Masterstudium echt nochmal deutlich anspruchsvoller ist als ein Bachelorstudium, sowohl in Quantität als auch in Qualität. Also ne, der Anspruch ans wissenschaftliche Arbeiten ist nochmal deutlich höher, der Umfang von Klausuren und Prüfungsleistungen ist nochmal deutlich mehr. Also das sollte man sozusagen auch noch mit im Blick haben, ob man sich für einen Master entscheidet oder nicht. Und natürlich, wie gesagt, das halt alles unter dem Gesichtspunkt, dass es sich finanziell wahrscheinlich kaum bis wenig auszahlen wird. Ich persönlich würde aber trotzdem auf jeden Fall einen Master empfehlen, wenn man Lust auf persönliche Weiterentwicklung hat. Also ich habe in meinem Master nochmal so viel gelernt, nicht nur inhaltlich, sondern auch für meine persönliche Haltung. Und ja, dadurch haben sich einfach total viele neue Chancen ergeben, mit denen ich vorher gar nicht so gerechnet hätte. Deshalb von mir auf jeden Fall eine Empfehlung, wer Bock hat, das zu machen. Wie ist das denn bei dir? Könntest du dir ein Masterstudium vorstellen oder hast du schon irgendwie berufliche Ziele oder Wünsche, wo es bei dir hingehen soll?
Danke für den Einblick in so einen Masterstudiengang. Ich habe schon oft drüber nachgedacht, ob ich mir das vorstellen kann, weil sich ja vor allem auch mein Bachelor dem Ende neigt. Und ich muss sagen, theoretisch kann ich mir ein Masterstudium sehr gut vorstellen, bin mir da aber tatsächlich noch ziemlich unsicher. Mein Verständnis war vor allem das, dass ein Master in der sozialen Arbeit nur dann sinnvoll ist, wenn man auch irgendwie in die Forschung gehen möchte. Und ich würde sagen, dafür fehlt mir auch einfach aktuell noch der Überblick beziehungsweise ein Verständnis für die Bandbreite der Möglichkeiten eines Masterstudiums. Aber vielleicht sind solche Gespräche zwischen Menschen, die ihren Master auch in der sozialen Arbeit gemacht haben, genau das, was es eben braucht, um nähere Einblicke zu bekommen und auch abwägen zu können, will ich das oder will ich das nicht. Zu meinen beruflichen Zielen und Wünschen kann ich nur so viel sagen, dass mich aktuell eben auch aus den praktischen Erfahrungen, die ich bisher sammeln durfte, vor allem die Migrationssozialarbeit anspricht und ich auf jeden Fall auch überlege, mich fortzubilden, wie beispielsweise zur systemischen Beraterin oder auch an unsere Hochschule es die Möglichkeit gibt, eine Zusatzqualifikation zur Kinder- und Jugendtherapeutin. Das ist aber alles noch offen, worüber ich mir, glaube ich, auch erst im Laufe des nächsten Jahres näher Gedanken mache.
Ja.
Ja, das sind so meine beruflichen Ideen und Vorstellungen. Aber vielleicht sprechen wir einfach auch noch mal über deine beruflichen Tätigkeiten. Was machst du aktuell denn beruflich?
Ja, ich habe so ein Patchwork-Modell für mich gefunden, was sehr gut so passt, wie ich mir das irgendwie zeitlich einteilen kann. Bei mir ist es so, dass ich eine Teilzeitstelle habe, also ich bin mit 50% sozusagen angestellt und arbeite da gerade in einem Bereich mit Familien, wo die Eltern psychisch erkrankt oder belastet sind. Das bedeutet sozusagen nur die Familienarbeit im Kontext psychischer Erkrankungen, was ich persönlich ein total spannendes Arbeitsfeld finde. Und genau, neben dieser Tätigkeit ist es so, dass ich, wie gesagt, selbstständig bin. Ich mache zum Beispiel Einzelcoachings und bin aber auch in der Lehre an verschiedenen Hochschulen tätig, mache ab und zu auch Seminare in verschiedenen Kontexten. Das ist so mein berufliches Patchwork-Modell sozusagen.
Also du stehst sozusagen schon voll und ganz in der Praxis der sozialen Arbeit. Aber vielleicht, um nochmal den Bezug herzustellen zu auch deinem Studium, in dem ich mich ja zum Beispiel auch noch gerade befinde, was hättest du gerne früher gewusst, beziehungsweise in deinem Studium gelernt?
Das finde ich eine sehr gute und spannende Frage, weil sie mir auch so oft von meinen Studierenden gestellt wird. Also grundsätzlich bin ich voll mit den Inhalten des Studiums zufrieden gewesen. Also das war alles sehr passend sozusagen, was da inhaltlich im Studium war. Es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne früher verstanden hätte und gerne früher im Studium schon gelernt hätte. Zum Beispiel die Relevanz der persönlichen Haltung für die Praxis der sozialen Arbeit. Ja, dass soziale Arbeit ja einfach ein Berufsfeld ist, wo wir als Menschen drin sind, wo wir mit Haltung arbeiten. Und das war im Studium manchmal so ein bisschen zu kurz neben den ganzen fachlichen Inhalten. Was ich auch gerne früher gelernt hätte, wäre so der Bereich der Bedeutung von Selbstreflexion und Psychohygiene, also sprich so dieser ganze Bereich der Selbstfürsorge. Gerade in der sozialen Arbeit erleben wir immer wieder ja sehr herausfordernde Problemlagen von KlientInnen. Deshalb da nochmal zu schauen, hey, was hält uns eigentlich als Fachkräfte gesund? Ja, das wäre auch so eine Sache, da hätte ich mir mehr im Studium zu gewünscht. Und natürlich, dass der Fokus mehr auf struktureller Ungleichheit wäre. Also dieses ganze intersektionale Denken. Das kam für mich persönlich im Studium immer so ein bisschen zu wenig vor. Da hätte ich mir gerne mehr gewünscht, wenn das möglich gewesen wäre. Das ist aber auch das, was ich heute so an meine Studierenden immer weitergebe. Also das kann ich sozusagen jetzt noch so ein bisschen zurückgeben. Wie ist es denn bei dir? Also was würdest du dir wünschen, im Studium noch zu lernen oder wie erlebst du das so?
Also was ich mir persönlich wünschen würde, wäre vor allem der Punkt, dass die soziale Arbeit eben als eigenständige Profession auch mehr in politische Kontexte eingeordnet wird. Also sprich, dass vor allem eben die Ursache von sozialen Problemen, die ja oftmals auch erst unsere Arbeitsgrundlage bilden, mehr in ihrer Ganzheitlichkeit begriffen wären und eben damit auch in das bestehende System verortet wären. Zudem fände ich es eben gut, um auch bei diesem politischen Aspekt zu bleiben, wenn wir im Studium einen kritischen Umgang gelehrt bekommen, wie sich beispielsweise politische Entscheidungen auf unseren Arbeitsalltag und damit auch eben auf die Lebensrealität unserer Klientinnen auswirken und umgekehrt. Und damit wäre ich auch so ein bisschen bei einem deiner genannten Punkte, nämlich der Relevanz von einer persönlichen oder auch professionellen Haltung in der sozialen Arbeit, die man oder für die man ja erst im Studium die Grundlage bildet und in der Praxis dann ausbaut. Obwohl ich natürlich auch sagen würde, dass man diese eigene Haltung nicht erst im Studium bekommt, sondern ja, mehr oder weniger unsere eigene Haltung, mit der wir ins Studium gehen, ihren Feinschliff erhält, nicht grundlegend neu erschaffen wird. Was ich damit meine, ist ja vor allem, dass unsere professionelle Haltung auch immer an eine bereits bestehende Identität geknüpft ist, was sich dann auch später ja in der Unterschiedlichkeit der Arbeitsweisen und Prioritätensetzung verschiedener SozialarbeiterInnen zeigt, was wiederum auch das Problem beinhaltet, dass sich diese Identität oder diese Haltung dem entziehen kann, was sie halt weniger tangiert und was nach meiner Beobachtung eben häufig das politische Mandat ist. Na, also wie gesagt, für mich wäre eben total wünschenswert, dass das Studium der sozialen Arbeit ihre angehenden Fachkräfte in ihrer politischen Haltung oder in ihrer professionellen Haltung politisiert Und weil wir gerade beim Studium sind und das auch schon angesprochen hatten, du bewegst dich ja auch in dem Hochschulkontext, aber eben nicht mehr als Studierender der sozialen Arbeit, sondern eben als Dozent. Was unterrichtest du?
Genau, also tatsächlich bin ich noch Studierender der Psychologie aktuell tatsächlich. Ich habe nochmal ein zweites Masterstudium angefangen im vorletzten Jahr. Daher habe ich gerade so beide Perspektiven nochmal. Genau. Als Dozent selbst ist es so, dass ich schwerpunktmäßig psychosoziale Beratung, Kommunikationspsychologie unterrichte und auch Praxisreflexion mache. Ich fand das nämlich gerade auch nochmal voll spannend, was du gesagt hast, so mit diesem politischen Statement in der sozialen Arbeit. Ich bin, wie gesagt, an verschiedenen Unis unterwegs und unter anderem auch an privaten Hochschulen. Und da finde ich es nochmal total spannend, den Unterschied zwischen privaten Hochschulen und staatlichen Hochschulen, weil ich einfach merke, ne, private Hochschulen sind nochmal mehr Wirtschaftsunternehmen. Und das kommt schon noch sehr in der Haltung sowohl der Studierenden teilweise hervor, aber primär so in den Strukturen der Hochschule. Also da gibt es nicht sowas wie einen Fachschaftsrat oder irgendwie große Vereinigungen zu gemeinsam auf eine Demo zu gehen zum Beispiel, sondern das ist echt nochmal sehr anders dort. Das war gerade sehr anschlussfähig an das, was du gesagt hast. Das fand ich nochmal sehr spannend. Genau, und außerhalb der Hochschule mache ich auch manchmal Seminare zu verschiedenen Themen in Bildungseinrichtungen, zu Persönlichkeitsentwicklung, Suizidalität, verschiedene Beratungsansätze. Das ist so, genau, mein Schwerpunkt, wie gesagt, der nebenberuflichen Selbstständigkeit.
Was würdest du sagen, gefällt dir als Dozent besonders gut dabei?
Also, was mir total Spaß macht als Dozent, ist es, Wissen zu vermitteln, aber noch mehr eine Haltung zu vermitteln. Also das, was wir gerade besprochen haben. Ich meine, Wissen vermitteln, ja, voll wichtig, Wissenschaftskommunikation, alles total relevant. Aber ich glaube, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, geht es nicht nur um Fachwissen, sondern um eine Haltung. Und die sozusagen zu vermitteln und auch in einem engen Austausch mit meinen Studierenden zu sein und auch sozusagen Einblicke in deren Lebenswelten mitzubekommen. Ne? Ich meine, ich bin selbst jetzt noch nicht so mega alt, ich bin 32 Jahre, und meine Studierenden sind so Anfang Mitte 20 in der Regel, also ist jetzt nicht so ein riesiger Sprung, aber trotzdem merke ich, dass sich in diesen 10 Jahren doch schon nochmal einige Unterschiede in Lebenswelten, dass die vorhanden sind und mich damit auseinanderzusetzen, finde ich total spannend. Also ich bin zum Beispiel auch mit all meinen Studierenden bei du, ja, weil ich das einfach sehr auf Augenhöhe machen möchte und genau, bestenfalls ist es natürlich so, dass meine Arbeit als Dozent so ist, dass meine Studierenden oder auch andere SeminarteilnehmerInnen so eine Inspiration für ihre eigene Praxis mitnehmen können. Das ist so mein Ziel und auch das, was mir so am meisten Spaß macht. Also wenn sich dann Leute nach Jahren nochmal melden oder man sich irgendwie zufällig begegnet und sagt, hey, damals dein Seminar, ich erinnere mich an das und das, das ist natürlich sehr schön, sowas zu hören, dass man mitgestaltet, dass ich die Welt mitgestalten kann. Genau.
Du hast es ja gerade schon so schön gesagt, dass du auch in Austausch mit den Studierenden stehst, es vor allem auch so um eine Haltungsvermittlung geht oder auch so um einen Lebensweltenaustausch. Und ich glaube, die Frage ist für mich als Studierende vor allem auch nochmal interessant, nämlich wie erlebst du eigentlich die Studierenden in deiner Lehre?
Also grundsätzlich sehr interessiert und offen für vielfältige Themen. Also ich habe wirklich so den Eindruck, dass sie sehr neugierig sind, dass sie sehr wissbegierig sind, dass da einfach sehr viel Interesse nach Lernen da ist. Und was ich auch sehr stark erlebe, ist diese Haltung, diese hinterfragende Haltung, Dinge sozusagen kritisch anzugucken und wie sensibilisiert ganz viele von meinen Studierenden sind im Hinblick auf so gesellschaftlich relevante Themen, ja, also strukturelle Machtverhältnisse, sei es jetzt das Thema Gender oder auch nochmal sehr rassismuskritisch, also da einfach wirklich nochmal viel Achtsamkeit und viel Bewusstheit, die da ist, oder gerade auch zur Klimathematik, ja, das erlebe ich gerade ganz viel bei jungen Leuten, dass es nochmal Dinge sind, die sehr umtreiben und die einfach sehr von Bedeutung sind für viele. Was ich auch erlebe tatsächlich so, ist ganz spannend, so im Übergang von Online-Lehre zu analoger Lehre jetzt wieder. Wir hatten ja die Corona-Pandemie, wo einfach sehr viel einfach online stattfand. Und das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, so dieser Umgang von vielen Studierenden, so dieser Wechsel von online zu analog wieder. Da bin ich manchmal so ein bisschen irritiert, wenn dann Studierende plötzlich am Handy sind, ja, weil man das vorher natürlich während Zoom-Meetings problemlos machen konnte, irgendwie mal eine Voicemail abzuhören. Und da merke ich, bin ich manchmal ein bisschen irritiert, wenn die das dann quasi im Seminar machen. Aber ja, kann man auch ganz gut ansprechen dann. Genau, und letztens, das fand ich auch sehr spannend, wurde ich von einer Studentin gefragt, ob ich manchmal auch Studierende hätte, bei denen ich mir die Frage stellen würde, ob sie besser nicht in die soziale Arbeit gehen sollten. Und das fand ich auch eine sehr spannende Frage. Und dazu denke ich halt, dass ich glaube, dass, und das hast du auch ja gerade gesagt, dass es ja verschiedene Menschen gibt, die mit verschiedenen Haltungen ins Studium kommen. Und ich glaube schon, dass es verschiedene Entwicklungspotenziale unterschiedlicher Menschen im Studium gibt. Aber ich denke, wenn man wirklich Lust hat, mit Menschen zu arbeiten und sich da irgendwie auch nochmal selbst reflektiert, eigene Identität hinterfragt, was du ja auch gerade sagtest, ich glaube, dann ist das grundsätzlich ein Bereich, wo man mit der richtigen Haltung sehr viele Menschen erreichen könnte in der sozialen Arbeit. Genau, das wäre so meine Einschätzung meiner Studierenden. Jetzt möchte ich natürlich andersrum fragen, wie erlebst du das denn bei deinen Dozierenden? Also was ist für dich zum Beispiel besonders wichtig in der Lehre sozusagen, dass ein Dozent oder eine Dozentin gut ist und wovon profitierst du so am meisten im Studium?
Ja, also um der Frage vielleicht erstmal eine Rahmung zu setzen, Dozierende erlebe ich natürlich wie alle Menschen ziemlich unterschiedlich, wo ein bisschen auch die Einschätzung und Bewertung dessen herrührt. Was mir aber persönlich vor allem sehr wichtig ist, ist, dass Dozierende vor allem eine gewisse Diskussionsbereitschaft an den Tag legen und es auch schaffen, den Raum für Diskussion zu öffnen. Auch diesen Haltungsaspekt, den du gerade reingebracht hast, also dass Dozierende eine Haltung haben, die sie auch als solche verkörpern, was ja auch ganz klar was mit Authentizität zu tun hat. Mir ist es noch wichtig, dass Dozierende es auch schaffen, vor allem in Seminarkontexten das Bedürfnis einer Gruppe aufzufangen, also Bedürfnisse auch zu erkennen, um darauf reagieren zu können oder zumindest eben auch den Raum für Bedürfnisäußerung geben. Zudem ist mir wichtig, also es ist ja auch so ein großer Inhalt des Studiums, Perspektivübernahme, dass Lehrende oder Dozierende sich von ihrer Meinung in dem Maße distanzieren können, dass sie eben auf die Meinung anderer eingehen können und in ihre eigene Meinung auch teilintegrieren, was für mich auch ganz klar eine Frage der Hierarchie ist. Also wie kann ich eine Hierarchie aufbrechen, um mich selber vielleicht auch als lernende Person zu begreifen und nicht nur als Lehrende, was du auch gerade gesagt hast. Genau, was ich auch auf jeden Fall noch sehr schätze von Dozierenden, wo ich sehr viel mitnehmen kann, ist ganz klar eine kritische Auseinandersetzung mit Themen und immer wieder die eigene Rückberufung auf das Professionsverständnis. Genau, und so im Allgemeinen eben, dass einem das Gefühl gegeben wird, dass man gesehen und gehört wird und nicht eben als loser Zusammenschluss von Studierenden wahrgenommen wird. Was sich natürlich jeweils nochmal in einem Seminarkontext anders umsetzen lässt als mit einem Vorlesungscharakter oder ähnlichem.
Ja, finde ich auch nochmal total spannend, ne? Also dieses mit Seminaren, also ich gebe hauptsächlich Seminare, wo es einfach auch nochmal möglich ist, aufgrund der Gruppengröße auf kleinere Gruppen einzugehen und ne, was du auch sagtest, dieses Professionsständnis, Verständnis immer wieder zu hinterfragen. Ja, spannende Aspekte.
Ja, aber vielleicht noch mal zu dir. Neben deiner Tätigkeit als Dozent hast du ja auch noch ein Buch veröffentlicht, weswegen wir ja auch heute zusammensitzen. Und den Titel habe ich auch schon ganz am Anfang mal genannt, nämlich Der Rainbow-Ansatz, ein psychologisches Modell zur Selbstreflexion. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen?
Tatsächlich war die Ursprungsidee so damals im Rahmen meines Masterstudiums. Ich habe mir halt immer so die Frage gestellt, warum sich soziale Arbeit immer nur mit den Problemen von Menschen beschäftigt. Also egal, wo man hinguckt, es geht um Abhängigkeit, Wohnungslosigkeit, Kindeswohlgefährdung etc. etc. Und das ist natürlich alles per Definitionem auch Auftrag der sozialen Arbeit. Aber ich habe mir immer so die Frage gestellt, wo sind die positiven Aspekte, ja, und bin dann in meiner Masterarbeit letzten Endes der Frage nachgegangen, welchen Auftrag die soziale Arbeit als Profession denn eigentlich hat im Hinblick auf die Selbstverwirklichung ihrer KlientInnen. Und das war so das, was so der Startschuss für mein eigenes Buch dann war, diese Haltung nochmal mehr nachzugehen. Und damals im Rahmen, als ich recherchiert habe für meine Masterarbeit, bin ich auch auf Seligman unter anderem gestoßen, der Mitbegründer der positiven Psychologie ist. Und ich finde, der hat es so schön mit der Metapher des Rosenzüchtens beschrieben. Also er hat quasi gesagt, wenn man Rosen züchtet, braucht es, um diese Rosen zum Wachsen zu bringen, nicht nur die Bekämpfung von Schädlingen oder die Befreiung von Unkraut, sondern diese Rosen brauchen, um aufzublühen, auch Dünger, Sonne, Wasser etc. Und ne, das ist so die Grundlage der positiven Psychologie und ich finde, das kann man so gut eigentlich auf soziale Arbeit übertragen. Also nicht nur auf das Unkraut und die Schädlinge zu gucken, sondern zu gucken, was brauchen auch unsere KlientInnen sozusagen, um aufzublühen, um Selbstverwirklichung zu erreichen.
Du hast ja gerade schon angeschnitten. Vielleicht kannst du noch mal konkret zusammenfassen, was genau ist dieser Rainbow-Ansatz und was ist die, du eben schon genannt hattest, Haltung dahinter?
Genau, also Rainbow-Ansatz aus verschiedenen Gründen. Zum einen wegen der Metapher des Regenbogens, ja, also die stellt in, also meiner Ansicht nach nochmal sehr gut dar, was so die Haltung hinter diesem Ansatz ist. Also ein Aspekt ist zum Beispiel, ne, so ein Regenbogen ist sehr vielfältig, das bedeutet auch da, die menschliche Vielfalt nochmal sehr zu betonen. Wir haben alle aufgrund unserer individuellen Lebensbiografien und spezifischer Lebensereignisse und Erfahrungen, die wir gemacht haben, einen unterschiedlichen Hintergrund alle. Und da nochmal so bunt wie ein Regenbogen, so bunt sind wir alle im Endeffekt auch. Das ist so der erste Grund. Der zweite Grund ist, es gibt ja diesen Satz, das Gold am Ende des Regenbogens zu finden. Ja, und davon würde ich persönlich gerne so ein bisschen wegkommen, im Sinne von, dass wir nicht nur gucken, wie kommen wir an das Ziel und wie kommen wir an das Gold, sondern dass wir diesen Regenbogen, der einfach im Hier und Jetzt am Himmel ist, da mehr den Fokus drauf legen. Also dieser Prozess im Hier und Jetzt ist die zweite Komponente sozusagen, die diese Metapher ausmacht. Und die dritte Komponente, warum Rainbow bzw. Regenbogen, ist, wenn wir uns das Entstehungsphänomen angucken, wie entsteht ein Regenbogen aus verschiedenen Wetterereignissen, also Sonne und Regen. Das bedeutet, durch miteinander agierende Wetterereignisse entsteht was Neues. Und wenn wir auch das auf den Menschen übertragen, kann sozusagen ja durch das Zusammenspiel verschiedener Menschen was Neues entstehen, also dieser Beziehungsfokus als dritte Komponente. Ne, alleine, dass wir zum Beispiel jetzt hier miteinander reden, verschiedene Lebenswelten und trotzdem in Beziehung gehen, dadurch entsteht gerade zum Beispiel dieser Podcast. Und das ist so diese Grundhaltung des Rainbow-Ansatzes. Rainbow steht außerdem noch für so ein Akronym, also dass sozusagen jeder Aspekt von Rainbow einen bestimmten Buchstaben zugeordnet ist. Da gehen wir gleich bestimmt noch mal genauer drauf ein. Grundsätzlich ist es bei dem Ansatz so, dass er halt auch auf verschiedenen Ebenen gesehen werden kann. Ja, also einmal die Individualebene, dass man für sich sozusagen schauen kann, wo stehe ich eigentlich gerade in meinem Leben zum Thema Selbstklärung und Selbstreflexion, aber auch noch mal auf einer Interaktionsebene, also mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen und damit auch nochmal Einfluss nehmen zu können auf Strukturen, Prozesse, Ergebnisse sozialer Interaktionen. Und die dritte Dimension dieses Ansatzes ist eben die Strukturebene, also dass wir damit nochmal eine Möglichkeit haben zu schauen, hey, wo ist denn eigentlich gerade der gesellschaftliche Status quo im Hinblick auf verschiedene Themen? Genau, das ist so die grundsätzliche Haltung des Rainbow-Ansatzes.
Ich finde, das ist eine ziemlich treffende Metapher und eine schöne Analyse von sozialer Interaktion, die sich auch in diesen verschiedenen Farben, die du gerade schon meintest, irgendwie widerspiegeln soll. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wofür stehen denn die einzelnen Aspekte von Rainbow?
Ja, danke dir erstmal, dass du es spannend findest. Die einzelnen Aspekte von Rainbow stehen für Dinge, und das möchte ich an der Stelle nochmal explizit sagen, die nicht komplett neu von mir erfunden sind. Ja, also es geht, das wird man gleich merken, wenn ich die ausführe, um Dinge, die in der sozialen Arbeit teilweise schon etabliert sind. Was ich halt nochmal mit reinbringe, ist, dass sie in einer strukturierten Art und Weise dargestellt werden und nochmal meiner Ansicht nach eine Ganzheitlichkeit des Menschseins in den Fokus nehmen. Rainbow, wie gesagt, als Akronym mit verschiedenen Buchstaben. R steht für Ressourcen. Ja, also nochmal zu schauen, welche Potenziale und Fähigkeiten bringt ein Mensch eigentlich mit. Und wir sind gesellschaftlich natürlich so groß geworden, dass wir immer sehr stark auf die Defizite gucken und auf das schauen, was irgendwie nicht gut klappt. Und wir haben in der sozialen Arbeit ja zum Beispiel die Ressourcenorientierung und das ist auch dann in diesem Kontext hier die eine der Grundlagen, nochmal zu schauen, hey, welche sozialen, materiellen und personalen Ressourcen hat ein Mensch eigentlich, um ins Wachstum, ins persönliche Wachstum zu kommen. Und das ist so ein bisschen auch die Überleitung zu dem A, der Autonomie, wo es sozusagen nochmal um die Fähigkeit des Individuums geht, möglichst selbstbestimmt agieren zu können, also möglichst frei von äußeren Strukturen und Einflüssen. Und auch da nochmal zu schauen, hey, wir alle leben in Strukturen, in Machtverhältnissen wie Sexismus, Rassismus, Homophobie etc. Ja? Also wir befinden uns alle so auf einem Spektrum irgendwo zwischen Autonomie und Abhängigkeit. Und meiner Ansicht nach, und das ist auch so im Rainbow-Ansatz verankert, geht es eben darum, die eigene Selbstwirksamkeit zu stärken. Also möglichst bewusst agieren zu können und nochmal schauen zu können, wo können wir unsere eigene Autonomie in diesen Strukturen, die uns teilweise einschränken, fördern. Das I steht für Integration. Das bedeutet Integration im Sinne von Einbeziehung oder Eingliederung von Einzelteilen in ein großes Ganzes. Ja? Und da geht es mir persönlich nochmal, und das ist ja auch so der humanistische Gedanke, dass man sich selbst als Einheit betrachtet, also als Wesen mit biologisch-körperlichen Anteilen, mit rationalen Anteilen, kognitiven Anteilen, aber auch die ganzen zwischenmenschlichen und emotionalen Aspekte, also sich selbst, wie gesagt, nochmal sehr vielfältig und divers wahrzunehmen. Das ist mit Integration gemeint. Das N in Rainbow steht für Neuentdeckung und da habe ich auch als Grundlage so die humanistische Psychologie verwendet, also wo der Mensch ja als gutes, positives, kreatives Wesen gesehen wird, das sozusagen nach Selbstverwirklichung strebt. Und meiner Ansicht nach ist gerade diese positive Beziehung zu sich selbst total wichtig. Also sich selbst quasi auch mit Empathie, mit Akzeptanz und Wertschätzung, aber auch mit einer Authentizität zu entdecken. Und das ist eben das, was diese Neuentdeckung für mich ausmacht. Vielleicht kennst du das auch als Kind, ne? Wir kommen auf die Welt, wir haben ganz viele Interessen, ganz viele Wünsche, ganz viele Fähigkeiten. So und dann im Laufe der Zeit kommen irgendwie mehr Dinge, die wir scheinbar müssen dazu. Wir müssen gut in der Schule sein, wir müssen gut im Studium sein, wir müssen noch parallel einen Nebenjob haben, wir müssen aber auch total politisch aktiv sein und so weiter und so weiter. Dann muss man auch noch eine Partnerinnenschaft führen, ja? Also diese ganzen Dinge, die im Leben dazukommen, was natürlich dazugehört, wenn man das als bewusste Entscheidung sieht, und gleichzeitig da nochmal innezuhalten, welche Aspekte gehen vielleicht dadurch auch verloren und welche Aspekte kann man vielleicht wieder neu entdecken. Und das ist eben dieser N-Punkt sozusagen im Rahmen des Rainbow-Ansatzes. Also zum Beispiel habe ich irgendwelche FreundInnen schon lange nicht mehr gesehen, die ich gerne wieder sehen würde, oder Hobbys, denen ich nachgehen würde. Da einfach nochmal zu schauen, hey, was kann ich denn an mir selbst Neues noch entdecken? Das ist das, worum es da geht. Das B steht für Bedürfnisse. Und da finde ich es total spannend, weil das Thema bedürftig ja häufig sehr negativ konnotiert wird. Also wenn jemand bedürftig ist oder wir jemanden als bedürftig labeln, dann ist das ja häufig so eine Person, die irgendwie schwach und manchmal auch so ein bisschen lost ist. Und das finde ich halt total schade, weil Bedürfnisse sind halt was zutiefst Menschliches. Und ich finde, da nochmal mehr den Blick drauf zu legen, welche Bedürfnisse haben wir denn eigentlich? Weil egal welche Verhaltensweise wir zeigen, sie baut immer auf der Befriedigung von irgendwelchen Bedürfnissen auf. Ganz egal, was wir tun. Und wenn es noch so altruistisch erscheint, dann steht trotzdem immer ein Bedürfnis dahinter. Und im Rainbow-Ansatz geht es demnach darum zu schauen, welche Bedürfnisse haben wir eigentlich und welche Strategien zur Bedürfnisbefriedigung haben wir entwickelt. Und da ist es mir halt wichtig, nochmal so zu unterscheiden zwischen Bedürfnis einerseits, was immer legitim ist, jedes Bedürfnis ist immer legitim, und auf der anderen Seite zu schauen, hey, Welche Strategien haben wir uns dafür zugelegt? Und diese Strategien können problematisch sein, aber dass das Bedürfnis an sich erstmal was ist, womit wir gut umgehen können und was erstmal sein darf. Das O in Rainbow steht für Organisation, also Organisation im Sinne von, wenn was organisiert ist, dann ist es irgendwie in der Interaktion. Ja, man kann als Synonym dafür auch System verwenden. Und das habe ich so aus dem systemischen Ansatz rausgenommen, weil wir alle ja biopsychosoziale Systeme sind als Menschen, die wiederum in Systemen mit anderen Menschen leben. Und es gibt ja zum Beispiel auch diese bekannte Metapher des Theaters von Goffman, einem Soziologen, der gesagt hat, wir alle spielen Theater und wir alle befinden uns im Leben in unterschiedlichen Rollen. Und bei dem O, also der Organisation im Rainbow-Ansatz, geht es mir darum zu schauen, welche Rollen wollen wir spielen im Rahmen unseres Lebens und welche Rollen werden uns vielleicht auch so ein Stück weit aufgedrückt, ja, dass wir merken, hey, ja, ich habe jetzt irgendwie die Rolle der Person, die sich im Arbeitskontext immer um alles kümmern muss und die immer alles übernimmt, aber will ich das denn eigentlich wirklich? Ja, das nochmal zu hinterfragen und sich da der eigenen Rollen bewusst zu sein. Das ist das O. Und last but not least, das W steht für Werte. Also sprich alle Aspekte, die unser persönliches Handeln maßgeblich leiten und beeinflussen. Und beim Werten geht es eben nicht um das Bewerten oder Entwerten von Menschen, also nicht um moralische Urteile, sondern eher nochmal darum zu schauen, hey, was sind denn eigentlich so meine persönlichen Maßstäbe? Was sind eigentlich so meine persönlichen Aspekte, die mich im Leben leiten und die mich so durchs Leben führen und auch dafür ein gewisses Bewusstsein zu haben und auch da Werte immer wieder zu hinterfragen und eine Bewusstheit über die eigenen Werte zu erreichen. Und grundsätzlich, diese sieben Aspekte sind so das, was Rainbow ausmacht. Und ich habe in dem Buch selbst auch noch mal einige Fragen zu den Themen geschrieben, wo man sich nochmal reflektieren kann und schauen kann, wo stehe ich da eigentlich gerade? Und genau, das ist das, wofür das Akronym steht. Jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. Was resoniert denn da gerade bei dir? Gibt es da irgendwas, was für dich, was du dazu sagen möchtest?
Ja, also was mich jetzt in deinen Ausführungen vor allem so begleitet hat, ist so, dass ich dachte, das sind alles irgendwie Dinge, die man schon im Studium hört und die jetzt geeint hinter einem Ansatz des Rainbows stehen. Also vor allem bei dem B habe ich da auch sehr viel Bewältigungsstrategien rausgehört, die uns in der Arbeit ja auch begleiten, die wir auch als solche verstehen wollen am Klient oder der Klientin. Die du jetzt nochmal näher definiert hast als eben eine Bedürfnisbefriedigung. Und auch bei dem O, wo es eben um diese Rollen von Goffman ging, und die Interaktion zwischen Menschen, spricht ja auch ganz klar diese Ebenen an, die wir uns anschauen, die Mikro-, Meso- und Makroebene, auf der wir auch als soziale Arbeit agieren. Also ich glaube, der Rainbow-Ansatz kann vor allem dahingehend, wenn wir diesen Aspekt der Reflexion, den du meintest, auch im Buch nochmal benennst, annehmen, ja, eine gute Zusammenfassung darstellen von Inhalten, die es dann auch gilt zu verinnerlichen in der Arbeit als sozialarbeitende Person.
Ja, danke. Das ist echt, ja, spannend, das nochmal, ne, sozusagen von der Studierenden als Rückmeldung zu hören. Finde ich gerade total spannend. Und mir persönlich ist halt da auch nochmal wichtig zu betonen, dass es sozusagen nicht darum geht, Selbstoptimierung im Sinne von so einem kapitalistischen, neoliberalen Leistungsgedanken zu etablieren. Ja, also es geht nicht darum zu schauen, wie werde ich noch effizienter oder noch besser in Anführungszeichen, sondern wirklich, wie kann ich mich selbst nochmal reflektieren, um bei mir zu sein. Und das ist am Ende des Tages das, worum es dem Rainbow-Ansatz ja auch geht, zu sagen, wenn ich mich selbst gut kenne, erst dann kann ich empathisch auf andere Menschen zugehen und so die Welt zu einem besseren Ort machen. Das ist so die Grundidee, die sozusagen dahinter steht. Weil, ne, nehmen wir zum Beispiel das Thema Bedürfnisse. Wenn meine eigenen Bedürfnisse komplett unbefriedigt sind oder ich keine Klarheit über meine eigenen Werte habe, wie soll ich dann empathisch auf andere Menschen zugehen? Ja, deshalb da nochmal so als Leitfaden zu schauen, sich selbst zu kennen, ist meiner Ansicht nach der erste Weg für eine bessere Welt.
Ja, und genau das, was du gerade meintest, ist auch wieder was, was sich zumindest in meinem Studium wiederfindet, nämlich Wenn wir den Auftrag des Helfens in der sozialen Arbeit sehen, ist die Debatte ja auch nicht unrelevant über die Tatsache, dass wir als Sozialarbeitende manchmal ohnmächtig und hilflos in unserer eigenen Arbeit sind und damit das Mandat des Helfens auch teilweise verlassen. Genau, und ich finde, das greift auch nochmal genau gut das auf, was du auch unter dem Rainbow-Ansatz gerade nochmal benannt hast. Die Tatsache, Empathie aufbringen zu können, unter dem Aspekt selber Empathie zu empfinden und sich dahingehend zu reflektieren. Und am Ende deines Buchs gehst du ja unter anderem auch darauf ein, dass du dir einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel wünschst. Wie sieht dieser denn für dich aus?
Genau, also das finde ich halt auch, ne, diesen Rainbow-Ansatz nochmal im Kontext von politischem Handeln zu verstehen. Also der Rainbow-Ansatz, ja, ist ein Ansatz zur Selbstreflexion, aber gleichzeitig auch ein Politikum, weil er eben diesen Paradigmenwechsel will. Also Paradigmenwechsel im Sinne von einer gewissen Weltsicht, die wir haben. Ja, also wir leben ja gerade zum Beispiel in einem sehr leistungsorientierten Paradigma und da nochmal eine Wendung reinzukriegen. Und dafür habe ich eben sechs verschiedene Themenbereiche benannt, wo ich glaube, dass es sinnvoll wäre, da einen Wechsel vorzunehmen gesellschaftlich. Der erste Aspekt ist Beziehung statt Erziehung. Ja, und Erziehung kann da ruhig weit gedacht werden. Also gar nicht nur im Sinne von Kindern erziehen, sondern allgemein, wie gehen wir miteinander um? Ja, also was ja einfach sehr hierarchisch geprägt ist häufig, so dieses du musst das, du sollst das und so weiter, dieser sehr starke Erziehungs- und Kontrollgedanke, sage ich mal, ja, und den so ein Stück weit aufzuweichen und zu schauen, hey, wie können wir denn in Beziehung gehen und in Beziehung sein, ja, also wie können wir in den Dialog kommen, anstatt nur hierarchisch dominiert zu sein oder hierarchisch zu dominieren. Ja, das ist ja immer was Zweitseitiges. Der zweite Paradigmenwechsel, der meiner Ansicht nach stattfinden sollte, ist Flexibilität statt Rigidität. Das habe ich in meinem Buch anhand von Wasser beschrieben. Ja, also da habe ich so beschrieben im Sinne von harter Eisplatte weg hin zu anpassungsfähigem Wasser. Also, dass wir sozusagen versuchen, nicht so diese harte Eisplatte zu sein und immer ganz rigide in all dem sind, was wir mitbringen, sondern zu schauen, hey, wo können wir denn einfach auch flexibel sein ein Stück weit? Und ich finde, das geht total gut in das rein, was du gesagt hast, was dein Wunsch an DozentInnen zum Beispiel ist, zu schauen, die eigene Identität, das eigene Professionsverständnis zu hinterfragen und darin auch ein Stück weit flexibel zu sein, ja, und flexibel zu werden und nicht rigide zu sagen, ich habe das so und so gelernt und so ist das jetzt, sondern im Dialog auch da wieder zu sein. Der dritte Paradigmenwechsel ist Resilienz statt Defizit, also sprich wegzukommen von der starken Defizitorientierung, die wir haben, hin zu mehr psychischer Widerstandsfähigkeit, also mehr in die Resilienz, mehr in die Ressourcen, mehr ins Wachstum reinzukommen. Also nicht nur unsere Defizite, all das, was nicht läuft, in den Blick zu nehmen, weg von dieser negativen Selbstbewertung zu kommen, sondern mehr zu schauen, hey, wo können wir Wachstum anstoßen, gesellschaftlich? Ja. Achtsamkeit statt Effizienz, das ist so der vierte Paradigmenwechsel, hatte ich auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, weg von diesem wirtschaftlichen Effizienzgedanken, weg von diesem Leistungsgedanken, von dem Leistungszwang auch häufig, hin zur Achtsamkeit, also hin zu dem sich selbst erkennen. Und das ist wieder so diese Metapher des Regenbogens, also nicht effizient zu gucken, wie kann ich meine nächsten Schritte planen, um an das Gold am Ende des Regenbogens zu kommen, sondern zu sagen, hey, ich bin im Hier und Jetzt und schaue diesen Regenbogen an. Ja. Prävention statt Intervention ist der fünfte Punkt, also auch eine Sache, die sich in der sozialen Arbeit beispielsweise ja schon glücklicherweise weitestgehend etabliert hat, sozusagen zu schauen, frühzeitig zu gucken, wie kann Selbstfürsorge für uns selbst, aber auch Fürsorge für andere Menschen stattfinden? Dass wir nicht erst dann in die Intervention gehen müssen und irgendwie die Scherben aufkehren müssen, sondern schauen müssen, was können wir tun, bevor, ja, das Menschsein runterfällt und zerberstet sozusagen. Und dass wir eben nicht dann erst die Scherben aufkehren müssen. Das ist mit dem Prävention statt Intervention gemeint. Und last but not least, Humanismus statt Pragmatismus. Und da geht es mir darum zu schauen, dass wir eben weg von diesem gesellschaftlich-politischen pragmatischen Abarbeiten kommen. Ja, also auch da nochmal nicht nur zu schauen, diese Muss-Themen zu erledigen. Ich muss noch dies, ich soll noch jenes, sondern zu schauen, wie können wir zu mehr Menschlichkeit, zu mehr Individualität und zu mehr Wachstum kommen. Also weg von diesem Hamsterrad sozusagen hin zu dem sozialen und empathischen Miteinander. Genau. Das sind so die sechs Paradigmenwechsel, die ich bei dem Rainbow-Ansatz so mit im Kopf habe, die sozusagen eben, wie gesagt, auch immer auf einer politischen Ebene betrachtet werden sollten. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, so einige Dinge erkennst du aus der sozialen Arbeit wieder. Mich würde interessieren, wenn du das jetzt so hörst, was würdest du sagen, sind so Sachen, die in der sozialen Arbeit gerade gut laufen? Oder wie nimmst du da gerade Veränderungen wahr? Was muss sich deiner Meinung nach verändern? Das würde mich voll interessieren.
Also ich finde, das ist eine ziemlich große Frage, ne? Ich glaube,
Ja.
diese Frage kann man auch im Rahmen des Podcasts nur anreißen und zum
Absolut.
besten Gewissen irgendwie auch nicht ausführlich gerecht werden. Ich habe auch keinen Ansatz entwickelt, dem irgendwie eine genauere Analyse vorhergeht, was ich auch so ein bisschen gefühlt habe, als du das gerade erzählt hast, ne? Also, dass alles irgendwie auf einem Gedanke fußt, den es irgendwie auch zu entkräften geht. Aber wenn wir die Frage danach stellen, was irgendwie innerhalb der sozialen Arbeit gut oder schlecht läuft, dann glaube ich, läuft man irgendwie auch in die Gefahr, den Blick darauf zu vernachlässigen, was auch gesellschaftliche Möglichkeiten, Funktionen und auch Grenzen sozialer Arbeit sind.
Ja.
Was ich damit meine, ist eben, dass soziale Arbeit ja oftmals nur auf Folgen gesellschaftlicher Widersprüche reagieren kann, ohne auf diese Widersprüche selber einzugehen. Ne? Also das ist auch so ein Spruch, der einen ja oft begleitet, dass sich soziale Arbeit in einem routinierten Brandlöschen wiederfindet. Wenn wir aber die Frage trotz dessen annehmen, weil wir ja in diesen Widersprüchen agieren müssen, das Beste draus auch zu machen, würde ich mich, glaube, auf die Punkte beziehen, wo ich sagen würde, da liegt. Also das läuft nicht so gut in der sozialen Arbeit, da Kritik anzubringen, weil da ja auch die Veränderungsmöglichkeit liegt. Und das ist zumindest bei dem, was ich aus dem Studium mitbekommen und vereinzelt jetzt auch durch die Praxiserfahrung während des vierten Praxissemesters, ganz klar die Professionalisierungsdebatte sozialer Arbeit. Ich finde, da muss ganz klar der Blick drauf geschärft werden, wer zum Beispiel mit welcher Qualifikation in der sozialen Arbeit arbeitet.
Ja.
Was das aber auch mit der Außenwirkung sozialer Arbeit macht und wie sich diese Tatsache dann in dem gesellschaftlichen Umgang sozialer Arbeit widerspiegelt, ne? Beispielsweise auch in der Bezahlung, was natürlich auch wieder, um auf den jungen DBSH vielleicht zurückzukommen, eben als tariffähige Gewerkschaft ganz klar tangiert. Und ich habe nicht ganz so viel Praxiserfahrung, kann mich dieser Frage deswegen auch nur theoretisch annähern, aber würde, glaube ich, an dieser Stelle sehr gerne auch nochmal auf die allgemeine Podcast-Reihe des jungen DBSH verweisen, wo auch in verschiedenen Podcasts jeweils schon die Frage aufgemacht wurde und beantwortet wurde aus den verschiedenen Bereichen und Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit, wie auch bei dem Podcast über die Arbeitsgruppe Weiße Fahne, ganz klar nochmal die prekäre Situation der Jugendämter benannt und eingeordnet wurde. Aber du schreibst ja vor allem in deinem Buch auch, dass du die Welt gern zu einem besseren Ort machen würdest.
Ja.
Was glaubst du denn, braucht es jetzt konkret dafür, dass diese Welt ein besserer Ort wird?
Ich glaube, dass es Menschen braucht. Also es klingt so banal, aber ich glaube, dass es Menschen braucht, die bei ihrem Kern angekommen sind. Also Menschen, die, ne, und da kann man jetzt den Rainbow-Ansatz oder irgendein anderes Modell der Persönlichkeit nehmen, die bei sich angekommen sind und die sozusagen Lust haben, was an Gesellschaft zurückzugeben. So. Und ich glaube einfach, dass Empathie da so, so wichtig ist. Und ich glaube, was wir brauchen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, ist, dass wir erstmal für uns verstehen, wer sind wir eigentlich individuell als Mensch? Wer bin ich? Wer bist du? Wer ist Person XY da draußen, die jetzt vielleicht gerade auch zuhören? Wer bin ich und was brauche ich in meinem Leben? Und ich glaube, erst wenn das ein Stück weit klar ist, kann man weiter in die Welt gehen und sozusagen empathisch Dinge verändern. Und Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Meine Möglichkeit ist es zum Beispiel halt in der Lehre sozusagen Einfluss zu nehmen und Impulse an Studierende zu geben. Dein Einfluss ist gerade irgendwie im jungen DBSH aktiv zu sein, ja. Wieder andere Menschen gehen demonstrieren, schreiben Bücher, arbeiten in der sozialen Arbeit, ne? Also auch das mit KlientInnen zu arbeiten und eine gewisse Haltung zu vermitteln, Empowerment etc. Also ich glaube, es muss gar nicht immer so dieser große Gedanke sein von, wie kann ich die Welt verändern, sondern fest daran zu glauben, dass jeder kleine Schritt, den wir tun, einen Schritt mehr zu einer besseren Welt führen kann. Und gerade auch in Zeiten, wo wir politisch gerade merken, dass wir mit vielen demokratie- und menschenfeindlichen Tendenzen konfrontiert sind, glaube ich, dass es so wichtig ist, wie selten zuvor in der Geschichte wirklich aufzustehen, laut zu sein, was zu tun. Ja, das ist so das, was ich glaube, was es braucht, die Welt positiv zu verändern.
Ja, vielen Dank für diese abschließenden Worte auch irgendwie. Ich glaube, was ich da noch gerne ganz kurz ergänzen würde, wäre eben die Tatsache, sich diese Frage im Allgemeinen grundlegend auch stellen zu wollen, ne? Also was braucht meine Welt sozusagen, um ein besserer Ort zu werden? Genau, und an dieser Stelle würde ich auch erstmal allen Zuhörenden danken, die bis hier dran geblieben sind. Würde auch gerne nochmal mich bei dir bedanken, Max, dass wir uns heute zusammengeschaltet haben und
Vielen
uns
Dank für die
ausgetauscht
Einladung.
haben. Kein Problem. Und genau, würde auch gerne nochmal auf dein Buch hinweisen. Wer da Lust und Interesse hat, irgendwie mehr drüber zu erfahren, kann sich das bestimmt online kaufen.
Genau, also es ist quasi ein Buch on Demand, also das kann man sozusagen in Buchhandlungen etc. anfragen. Das wird dann gedruckt sozusagen und ist innerhalb von wenigen Tagen da. Es ist nicht direkt in der Buchhandlung zu kaufen, aber man kann es überall bestellen. Genau.
Dann danke an alle fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin.
Tschüss.